Es läuft alles nach Plan. Der Dollar steigt, alles andere fällt. Bitcoin weiß es nicht so richtig und damit sind wir im Endeffekt im alten Fahrwasser. Wie geht's jetzt weiter? Das werden wir uns gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Alt. Freue mich gemeinsam mit Ihnen hier wieder aus Bangkok auf die Märkte zu schauen. Bei mir hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Ich sitze weiter an meinen Projekten, komme da aber auch zu einem endlich mal guten Ende damit und hoffe, dass es dann auch erstmal abgeschlossen ist. Mit den Projekten meine ich einfach meinen Kursbereich, sämtliche Dinge, die ich eben so habe, ja, Kurse, Live-Sessions, die gesamten Verknüpfungen und so weiter und so fort. Er fing an als Experte und endete als Marketer. Ja, das Schicksal eines Selbstständigen ist genau das. Und ich hoffe, dass ich das damit endlich mal abschließen kann und mich wieder mehr dem Experten und auch dem Tradertum widmen kann. Es sind ja immer die beiden Herzen, die so in der Brust schlagen. Auf der einen Seite ist man Unternehmer, auf der anderen Seite will man das entspannteste Leben ever führen. Ja, und irgendwo in der Mitte liegt dann die Wahrheit. Sie kennen das bestimmt und damit will ich Sie gar nicht lange aufhalten und wir gehen direkt mal in die Zahlen rein. Was erwartet uns in den nächsten Tagen, also heißt heute und morgen und was gab es auch bislang und was gibt es in der nächsten Woche? Schauen direkt hin und wir sehen als allererstes das Wichtigste, sicherlich oder die beiden wichtigsten Zahlen, Verbraucherpreisindizes, sprich Inflationszahlen aus Deutschland und der Eurozone, beide in den Erwartungen, beide überhalb der letzten Zahlen, eigentlich auch im Verhältnis doch schon relativ stark, ja, also von 2,4 auf 2,9 für die Eurozone, ist schon nicht nur ein Hüpfer, würde ich mal als Sprung bezeichnen, das gleiche gilt auch für Deutschland, 3,2, 3,7, auch das ist schon ein guter Sprung, das dürfen wir einfach nicht vergessen, weil wir natürlich in den Relationen deutlich nochmal anders sind, ja, es ist nicht 3,2 auf 3,3 oder so, sondern da geht es dann schon zur Sache und das ist sicherlich spürbar und dann ist natürlich auch hier wieder die Frage, was bedeutet das für die Zinspolitik, denn wenn jetzt schon alle Welt eigentlich eingepreist hatte, dass die Fed direkt die Zinsen senken wird, einmal, zweimal, dreimal, sieht es jetzt eher danach aus, dass der Markt ein bisschen warten muss damit. Denn wenn die Inflation dann doch wieder ein bisschen raufgeht, tja, warum sollte man dann die Zinsen sofort senken? Dann wäre man ja etwas zu früh. Und das Gleiche könnte sicherlich dann auch für die EZB gelten. Wobei da natürlich nochmal andere Dinge mit reinspielen. Da haben wir oft genug diskutiert. Ja, das ganze Thema mit der Überschuldung der Südländer, der Mittelmeeranrainer. Das ist natürlich so ein Thema. Die können eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel an höheren Zinsen ertragen. Sind eher besser bedient, wenn die Zinsen runtergehen. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass in Deutschland die Schuldenlast ja auch steigt. Ja, da wird ja aufgenommen, dass man sich nur die Augen reiben kann. Und auch da sind irgendwann mal höhere Zinsen nicht unbedingt zielführend. Heißt also für die EZB, dass da wahnsinniger Spielraum nicht mehr ist und man mindestens stillsteht oder vielleicht sogar eher mit den Zinsen runtergeht. Das kann ich mir tatsächlich eher vorstellen, was dann wiederum den Euro in Bedrängnis bringen dürfte. So, was gibt's heute für uns? Ja, wir wollen den Euro reden. Heute und morgen Frau Lagarde spricht. Mal schauen, was sie da von sich gibt. Ob es da schon irgendwelche Hinweise gibt, da lässt sich jetzt natürlich nicht viel spekulieren. Und dann haben wir aus den USA nochmal so die Idee, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Verkäufe stehender Häuser. Da wollen wir natürlich, dass wir da so in den Erwartungen sind. Das dürfte schon eingepreist sein. Alles, was sich eklatant darüber bewegt, ja, das wird natürlich dann eher vom Markt angepasst werden in den Preisen. Heißt also Volatilität, Vorsicht also hier mit Intraday-Positionen. Ja, und was gibt es in der kommenden Woche? Worauf können wir uns hier einstellen? Wir reden über Einkaufsmanager-Indizes am Mittwoch. Sie sehen, hier ist noch nicht so wahnsinnig viel auch zu holen. Es sind noch keine Prognosen oder keine Erwartungen veröffentlicht worden. Zumindest nicht bei Investing, wo ich jetzt einmal die Daten kurz rausziehe. Und denke, am spannendsten erstmal hier für uns Nummer 1 IFO-Geschäftsklima-Index. Ja, wenn man sich so ein bisschen für die deutsche Konjunktur interessiert. Ja, wo stehen wir? Wie sind die Umfrageergebnisse? Und das dürfte sicherlich den DAX bewegen, möglicherweise auf der anderen Seite, und das wissen wir ja mittlerweile auch, ist der DAX ja gar nicht so wirklich davon abhängig, was in Deutschland passiert, sondern die Geschäfte nach wie vor werden ja eigentlich ganz woanders gemacht. Und deshalb ja, ist das, was das Klima angeht und das Geschäftsklima und das, was letzten Endes wirklich in den Konzernen entsteht, ja doch nochmal zwei verschiedene Themen. Viel wichtiger, denke ich, Zinsentscheidung der EZB, 4,5%, wissen wir, haben wir aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass es dabei bleibt, was ich mir garantiert nicht vorstellen kann und garantiert bitte in Klammern setzen, das ist meine persönliche Meinung dazu, ist, dass es nur Zinserhöhung kommt. Also das wäre lächerlich. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es zu einer Zinssenkung kommt. Heißt also, Erwartungen meinerseits, können Sie vielleicht teilen, 4,5%, dass da erstmal nichts passiert und vielleicht so ein Ausblick kommt, naja, mal gucken, mal schauen, sehen wir mal. Und dass man sich damit ein bisschen langhangelt. Dann haben wir aus den USA das Bruttoinlandsprodukt. Dürfte sicherlich interessant sein, mal zu messen und zu sehen, wie robust ist die Wirtschaft, wie weit kommen die Leute da voran. Und da eben zu sehen, ja, wenn es richtig heiß läuft, ja, das BIP auf einmal nach oben schießt, dann könnte man sagen, okay, die Fed hält sich reduziert mit den Zinssenkungen, weil dann könnte die Wirtschaft ja super heiß laufen. Ja, glaube ich jetzt nicht unbedingt dran. Wenn die Wirtschaft jetzt absackt, dann ist es vielleicht gut, mal zu stimulieren, naja, das alte Spiel eben, Geld zu verbilligen, damit man wieder günstig investieren kann. Beides wird, glaube ich, aus meiner Sicht nicht wirklich relevant sein. Von daher hier Business as usual aus meiner Sicht, aber da kann man sich natürlich auch gerne mal überraschen lassen. Tja, gesagt, getan und dann können wir damit direkt in die Charts reingehen und mal gucken, wo wir aktuell stehen. Wie sollte es anders sein? Wir starten mit dem Dollar-Index. Wie immer, wir sind wie immer im Wochenchart. Wir bleiben auch in den Wochencharts weiterhin, weil es doch einen ganz guten Überblick gibt. Und wir sehen, der Dollar-Index, der folgt im Endeffekt auch meiner Idee. Danke an der Stelle. Und wir sehen einfach, wir sind hier von diesem kleinen Spinning-Mini-Töpfchen, ja, Kleinstkreiselchen, ja, kraftvoll nach oben gegangen. Jetzt sind wir nicht nach oben geschossen, aber Sie sehen, na, da ist schon von der Volatilität und vom Power her doch ein bisschen mehr zu holen. Und eigentlich wird die Idee, die ich hier eigentlich reingezeichnet hatte, auch verfolgt. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir in den Bereich bei, sagen wir mal, rund 104, 104,50 erstmal ankommen werden, dort abprallen. Es gibt verschiedene Gründe. Der eine Grund ist das mittlere Bollinger Band, ja, dass der gleitende Durchschnitt 20 ist, heißt also die Rückkehr zum Durchschnitt. Ich betone das ja auch immer wieder mal, ist ja immer wieder interessant, ist immer wieder wichtig auch für die Preise, um sich so ein bisschen zu orientieren, ja, zumindest für die Marktteilnehmer, den Preisen ist ja egal, aber ne, für die Marktteilnehmer, um sich zu orientieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Sie sehen es hier, ja, Unterstützung, Widerstand, die Polarität wechselt. Na, erst ist es hier eine Unterstützung, dann ist es dann doch immer wieder mal ein Widerstand. Erwartung hier, dass es weiterhin hält. Da muss der Dollarindex erstmal rüber. Das kann ein bisschen Kraft erfordern. Ja, und deshalb würde ich hier einfach mal davon ausgehen, dass wir in dem Bereich 104, 150, ne, also irgendwo dazwischen, erstmal wieder nach unten gehen. Ich erwarte jetzt ja keinen riesen Move nach unten, eine Korrektur. Die könnte intraday interessant werden. Das war's dann aber auch. Also ich würde sagen, jetzt so auf Wochenchartbasis braucht man da jetzt nicht wirklich aktiv zu werden. Im Tageschart eher auch nicht. Ich erwarte eher eine kurze, eine kleinere Korrektur und sehe den Dollar in den nächsten Wochen, aber auch Monaten deutlich als stärker als all die anderen Währungen, die damit gemessen werden. Gesagt haben wir es und dann sind wir im Euro zum US-Dollar. Ja, wie geht es jetzt im Euro zum US-Dollar weiter? Hier war ja die Idee, dass der Euro fällt. Ich hatte mir vorstellen können, und das ist eher so eine Vorstellung, dass es noch ein bisschen nach oben gehen kann, ist es aber nicht. Also wir sind ja von den Mini-Kreise direkt runtergefallen. Jetzt nicht rapide und massiv, da muss man schon so ein bisschen das hochziehen. Aber ich glaube, die Idee ist hier deutlich sichtbar und dementsprechend ist die Idee nach wie vor da, dass wir in den Bereich zumindest mal von, na, sagen wir mal, 1,08 und einen Ticken da drunter laufen könnten. Warum? Weil wir natürlich hier auch den kleinen Durchschnitt 20 haben. Dann haben wir diese relativ steile Linie, wobei die ich erstmal wegnehme. Die ist jetzt so interessant auch wieder nicht. Die ganz steile hätten wir eh schon durchbrochen. Aber wir können hier, und das mache ich das mal an der Stelle, wir können hier natürlich auch die entsprechende Unterstützungslinie hinzeichnen. Ja, die haben wir dann auch in dem Bereich von 187. Ja, also 108, 187 ist durchaus so ein Bereich, wo der Euro bremsen kann, wieder nach oben korrigieren kann. Das wäre eine Möglichkeit, erste Gewinne mitzunehmen, eine Teilposition aufzulösen und dann eben abzuwarten, dass man von dem Rücklauf, der erwartungsgemäß dann erfolgen sollte, vielleicht dann nochmal eine Short-Position wieder eröffnet. Das Ganze sieht dann also aus meiner Sicht so aus. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Idealerweise geht es so in die Richtung. Auch ein bisschen enger, habe jetzt ein bisschen weiter gemacht, damit man das auch sehen kann. Aber so kann ich mir die ganze Geschichte vorstellen. So, jetzt schauen wir mal in den Tageschart. Und hier sehen wir auch wunderbar wiederum, wie das Zusammenspiel der Candlesticks mit den Bollinger-Bändern läuft. Wir haben hier diesen, naja, es ist ein Harami, es ist ein Dark Cloud Cover. Das sieht eher aus wie ein Dark Cloud Cover außerhalb der Bollinger-Bände. Für mich also ein Expander-Signal. Ja, da kann man eben immer nach solchen Sachen Ausschau halten. Ja. Entry dann unterhalb, oberhalb wäre dann der Stop-Loss zu setzen. Sie sehen, das mittlere Bollinger-Band spielt offensichtlich eine Rolle. Punkt. Ja, der Gleitedurchschnitt 20 spielt offensichtlich eine Rolle. Ja, das sehen wir hier, das sehen wir aber auch in der Vergangenheit, wurde ja auch immer wieder angepeilt. Also da darf man gerne mal drauf achten. Jetzt sind wir am unteren Bollinger-Band angekommen und Sie wissen, relativ hoch im Preis, relativ tief im Preis und damit ist es relativ klar, dass wir hier auch abprallen. Und die Idee an der Stelle ist jetzt, dass wir erstmal so ein bisschen hochlaufen, vielleicht von unten nochmal das Bollinger Band testen, um dann hier über zu gleiten und von dort aus nochmal wieder runter zu gehen, uns dann Schritt und stufenweise weiter nach unten zu bewegen, dass es dann ungefähr so ähnlich aussieht, ja, wie zuletzt auch hier in der zweiten Jahreshälfte oder sagen wir im Sommer bis zum Herbst 2023, also im letzten Jahr, ist dann hier in Schwung, aber doch deutlich abwärts ging. Und grundsätzlich kann ich mir eben vorstellen, dass wir die 105 wieder sehen im Dollar, und im Euro zum US-Dollar, was dann eigentlich auch wiederum dem langfristigen oder längerfristigen Trend entspricht, nämlich seitwärts, und dass wir dann eben den unteren Bereich wieder testen. Der Dollar zum Yen steigt, Punkt. So, damit ist alles gesagt, steigt schon immer, ja, schon immer ist ein bisschen übertrieben, aber doch auf jeden Fall seit Anfang 22 steigt der Dollar zum Yen. Da gab es noch eine kräftige Korrektur, die ist nochmal wieder rausgeholt worden und jetzt hat er mit einer etwas geringeren Korrektur der Dollar einfach wieder Fahrt aufgenommen und es ist eigentlich aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, dass wir den Bereich von 151, 50, 60, 152 durchbrechen. Das mag in der kommenden, vielleicht noch übernächsten Woche dann stattfinden. Aus meiner Sicht kann man sich das schon mal eintragen. Ja, so. Was kann dann passieren? Ein Abpraller, ja, aber eher ein kleiner. Warum? Weil wir eben einfach, schauen Sie, wann sind wir zuletzt abgeprallt? Einmal hier im Oktober 22, da sind wir relativ stark runtergekommen. Sie sehen es, ungefähr 40% und sind hier an dem eigentlich letzten Unterstützungsbereich, der wirklich sinnvoll war, angekommen. Dort sind wir dann abgeprallt mit dem Euro, nein, nicht im Euro, mit dem Dollar zum Yen, um wieder nach oben zu laufen, nochmal abzuprallen. Und jetzt wird der Dollar viel, viel früher aufgefangen. Ja, Sie sehen es, jetzt wartet der Markt nicht mehr, bis wir irgendwie bei 1,27 irgendwas angekommen sind, sondern jetzt greift der Markt schon mal 1,40 zu, also 140. Ne? Und das zeigt einfach, dass die Marktteilnehmer bereit sind, früher zu kaufen, dann vielleicht auch stärker zu kaufen, mehr Geld für das gleiche Gut auszugeben, nämlich für das Währungspaar Dollar zum Yen. Heißt also, sie geben den Yen schneller weg, greifen eher zum Dollar und damit, wenn überhaupt eine Korrektur hier ansteht, da oben bei 152, dann ist er eher knapp oder kurz, nicht zum Traden, eher zum Durchatmen und dann geht es aus meiner Sicht weiter. Und es kann durchaus sein, dass wir noch ein bisschen laufen, 155, vielleicht 157, um dann im Endeffekt den ganzen Ausbruchbereich von oben zu testen. Das muss auch sein, damit der für gut befunden wird. Also das ist dann so die Idee, die ich hier verfolge. Schauen wir mal, was passiert. Da sind wir beim Pfund zum US-Dollar und das Pfund, naja, jetzt haben wir gesehen, wie der Dollar im Euro sich schon kräftig zeigt. Jetzt haben wir gesehen, wie der Dollar sich im Yen kräftig zeigt. Jetzt sehen wir, dass der Dollar sich beim Pfund eher schwer tut. Ja? Also eigentlich müssten wir jetzt erwarten, dass der Dollar weiter fällt. Das war ja auch nicht der Dollar, das Pfund weiter fällt. Dollar also stark bleibt, meine Güte. Und das war ja auch die Idee, die ich hier zuletzt mit auch reingezeichnet hatte, und zwar mehrfach. Aber wir bewegen uns seitwärts. Ja. Wir sehen einen kleinen Kreisel nach dem anderen. Ich muss schon ein bisschen größer ziehen, dass man überhaupt irgendwas sieht. Ja, und das kann man sagen, ich schiebe das jetzt einfach mal ein bisschen weiter, weil es wird das Schicksal des Fundes sein, zu fallen. Aber offensichtlich wehrt das Fund sich noch dagegen. Da fehlen noch so ein paar Argumente und die mögen dann von der Fed kommen. Ja, die mögen dann vielleicht aus anderer Quelle kommen. Aber Fakt ist, das Pfund ist schwächer als der Dollar. Wir haben, wir sehen hier unterhalb des letzten Hochs. Da mag es vielleicht sogar mal so sein, dass man hier nochmal versucht, nach oben zu laufen. Aber aus meiner Sicht ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Und ich bleibe nach wie vor dabei, dass wir hier zumindest mittelfristig in den nächsten Wochen nach unten laufen und uns zumindest mal den Bereich von 1,21, 1,22 von oben angucken, wenn nicht sogar noch auf die 1,20 fallen, was aktuell ungefähr der Bereich des unteren Bollinger Bandes ist. Und dann muss man von dort aus sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Der australische Dollar zum US-Dollar macht genau das, was er macht, und zwar was er immer macht, er fällt. Das war so die Idee, die ich hier ja auch verfolgt hatte. Ich bin zwar nochmal ausgegangen, dass man durchaus nochmal nach oben lugen kann, hat man aber nicht gemacht. Und von daher ist das Szenario eigentlich hier klar und deutlich. Wir fallen stark im australischen Dollar gegen den US-Dollar. Und da sind wir im Bereich angekommen bei 0,65. Und dieser Bereich ist ein kleiner Unterstützungsbereich. Ja, wir sehen, gab es schon eine Unterstützung, dann Widerstand. Und da könnte es dann sein, dann haben wir eben diesen Bereich hier. Ja, da könnte es dann eben sein, dass wir nochmal hochlaufen. Alles in allem hilft es aber nichts. Der australische Dollar ist schwach und wird es auch bleiben. Und da wird sich jetzt auch fundamental nicht wirklich was dran ändern. Heißt also, eigentlich ist hier alles wie auf Schienen und dann gibt es da auch nicht mehr viel zu sagen. So die Frage, wie schnell fällt der australische Dollar oder wie langsam, wie viel Zeit lässt er sich dabei? So, das kann man dazu einfach festhalten. Ja, wie viel Zeit lässt sich denn der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken weiter zu fallen? Jetzt gibt es den Move nach oben, hatte ich auch so schon mal mit angedeutet. Jetzt sind wir am wichtigen Widerstandsbereich angekommen. Entschuldigung, dass ich immer so hin und her wackel mit der Maus, aber ich will das ein bisschen klarer auch zeigen. Und ich gehe jetzt mal auf den Bereich mehr, also gehe noch ein bisschen höher. Sie sehen, das ist ja ein relativ klarer Bereich, der aber natürlich ein bisschen Spielraum lässt. Ich nehme jetzt mal die untere Kante. Und damit sehen wir eben einfach, dass wir hier noch ein bisschen mehr Spielraum haben. Das ist nochmal so ein bisschen, sagen wir, auf die 0,87 gehen kann. Erstmal vielleicht auch auf die 0,88. Aber dann ist im Großen und Ganzen der Bereich der Widerstände durchaus da. Und dieses Korrekturmuster, das wir haben, und die Korrektur eigentlich erstmal ausgereizt. So, dann kann es von der Seite auch wieder runtergehen. Das ist so die Grundidee, die leider dem Dollar hier bevorsteht. Und solange sich da auch fundamental jetzt nichts ändert, ja, wird sich das auch im Endeffekt hier weiter so abzeichnen. Und es steht einfach immer nur die Frage im Raum, gelingt es dem Dollar immer wieder von vorne diesen gesamten Bereich von rund 84 Rappen, ja, dort wieder nach oben abzuprallen und das zu halten, das Verhältnis zu halten. Tut er da nicht, das nicht. Da gehe ich mal in den Monatschart, da wacke ich hier nicht so hin und her. Da tut er das nicht, Sie sehen es, dann ist da nach unten viel Raum ohne große Bremse. Und das hier ist halt dieses unsägliche Tief, das wir eben auch mal hier hatten. Also das unsägliche Tief war hier, ja, 2014, 2015. Da hatten wir das unsägliche Tief, dass die Notenbank nicht mehr zugegriffen hat. Ja, das hier war nochmal was anderes. Aber nichtsdestotrotz, dann sehen wir uns relativ zügig in dem Bereich bei, sagen wir, ab 0,80 und tiefer wieder. Und das will aus der Dollarsicht sicherlich auch niemand. Ja, damit gehen wir in die Rohstoffe und wir sind beim Gold. Und das Gold, was macht es? Es fällt. Es fällt nicht rapide, also in dieser Woche irgendwie schon, aber es ist eigentlich alles noch so im Bereich einer Korrektur. Und im besten Fall sind wir hier jetzt in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die sich irgendwo zwischen 2100, grob gerechnet, und 1860, 850 bewegt. Also da haben wir ungefähr diese Spanne und wir bewegen uns jetzt erstmal, ja, in den Rahmen der Mitte rein. Ja, das kann man so in den Bereich von 1950, sowas, 70, 50, da kann man so die Mitte dieser Range sehen. Sie sehen, da kann man mit gutem Gewissen da reinlegen, gibt es ja genug Auflagepunkte. Und da bewegen wir uns jetzt hin, heißt also für mich, das nächste Ziel sind dann irgendwo bei 1960, 65, 70, 60, 55, 50, irgendwo in dem Bereich. Falls es dem Gold gelingt, von dort aus nach oben wieder durchzubrechen, ist es ein großes Zeichen von Stärke. Gelingt es nicht, und davon gehe ich hier aus, Da bewegen wir uns in den Bereich von 1850. Dann darf das Gold von dort aus gerne wieder abprallen und hat eigentlich die gesamte Range von oben, ja, von der oberen Seite der Bollinger-Bände bis zur unteren Seite der Bollinger-Bände durchschritten und darf dann gerne wieder die Gegenbewegung aufnehmen, was durchaus gesund wäre, aber eben auch zeigt, dass wir in einer Range sind, von der ich dann eher auch ausgehe, dass sie Bestand haben wird. Und wir gehen ins Silber, da sind wir schon in der Range. Sie sehen es schon nicht nur seit Wochen, sondern seit Monaten. Und es gab mal immer wieder Versuche, dann ist die Range einmal nach unten sozusagen kopiert worden. Sie sehen, es passt sogar auch vom Verhältnis ungefähr. Und da bewegen wir uns. Jetzt sind wir wieder die Stufe hochgelaufen. Und idealerweise fällt Silber maximal bis 21,90. Ja, da kann es mal noch so einen Peak geben auf die 20,90, aber dann darf von dort auch sofort wieder hochgekauft werden. Falls nicht, laufen wir wieder in den unteren Bereich der zweiten Range rein, die wir hier mal gebildet hatten. Also hier heißt im Juli 22 bis dann im Dezember, also zweite Jahreshälfte 22. Dann sind wir eine Etage hochgelaufen, wo wir schon mal waren. Und idealerweise dreht es da. Schauen wir mal, ob es so kommt. Idealerweise läuft dann das Silber wieder in den Bereich von irgendwas mit 25,50 und halt dort dann eben ab, um einfach der Range weiterhin gerecht zu werden. Ja, viel mehr lässt sich fürs Silber nicht sagen und deshalb gehen wir direkt ins Öl rein. Und Öl hat im Endeffekt nichts gemacht, verweigert die Arbeit und wir sehen, es ist eine Seitwärtsbewegung, sehr zäh. Da kann man im Minutenchart sicherlich was finden. Aber am Ende, warum muss man sich Öl antun? Ja, geht hoch, geht runter. Das sind Schwünge, die sind aber kurz bemessen. Das macht keinen Spaß. Wenn Sie Trendfolger sind, wissen Sie, was ich meine. Wenn Sie eher so die Gegenbewegungen handeln, sagen Sie vielleicht, okay, 2-Minuten-Chart im Öl, können wir mal spaßeshalber angucken. Oder 3-Minuten-Chart im Öl, das ist genau meine Welt. Aber Sie sehen es. Da müssen Sie schnell sein. Ja, da kommt ja auch mal so ein Trend. Aber im Großen und Ganzen relativ enge Spanne. Ja, okay, jetzt sind wir ja mitten in der Nacht für Öl. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen es das macht keinen Spaß. Also die Bewegungen sind zäh, da kann man nicht viel rausholen. Und deshalb gehe ich vom Öl direkt weiter weg. Und zwar in den nächsten Rohstoff. Und da habe ich Ihnen mal Kaffee mitgebracht. Nicht nur, weil ich selber gerne Kaffee trinke, sondern weil wir hier eben das Beispiel einer Seitwärtsbewegung haben und der Kaffee eben weiter fällt. Das hatte ich ja schon mal so angekündigt und wir sind weiterhin auf dem Weg auf die rund 169,50, 170 roundabout. Von dort aus darf man wieder abprallen und weiter nach unten laufen. Also eigentlich hier soweit alles wie auch mal besprochen vor 2-3 Wochen, glaube ich, war es. Da sind wir nochmal in den Kaffee reingegangen und haben sozusagen den Kaffeesatz gelesen. Also, sieht soweit auch gut aus. Also, da darf man immer drauf schauen. Ja, das sind eigentlich nicht sichere Wetten, die gibt es nicht, aber das sind Hochwahrscheinlichkeitstrades. Und am Ende suchen wir ja solche Trades, die eine hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringen. Und deshalb zeige ich Ihnen das ja auch. Ja, nicht nur zum Machen, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sondern vor allen Dingen, um zu lernen. So, darum geht's. Wir gehen in den Bitcoin. Und der Bitcoin, da kam ja schon die Korrektur. Mensch, wie lernt der ETF schon verabschiedet. Ja, manchmal überschneidet sich das dann auch so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, der Bitcoin-ETF ist verabschiedet. Alle Welt redet jetzt darüber. Und natürlich ist es immer so die Frage, was passiert denn eigentlich danach, wenn das eintritt, worauf alle gewartet haben? Und der Punkt ist ja, wenn alle drauf warten, positionieren sie sich ja schon dahin. Deshalb warten sie ja auch darauf, dass ihre Positionierung, die sie dann rechtzeitig haben, eben sich auch auszahlt. Ja, was macht man, wenn sich die Positionierung auszahlt? Man nimmt die Gewinne mit. Machen Sie, mache ich. Ja, so, deshalb traden wir ja auch. Und das ist eben hier auch passiert. Jetzt ist mir die Frage, ist es nur eine Gewinnmitnahme oder wird weiter abverkauft, weil man eben sagt, da ist jetzt auch nichts mehr zu holen. Und das ist eben genau der Punkt. Was sehen wir hier im Chart? Aktuell sieht alles nach Gewinnmitnahme aus, aber eben auch nicht mehr. Nach dem Motto, da ist jetzt erstmal die Fantasie raus, aber da ist noch viel mehr drin. So, das heißt, die Leute nehmen ihre kurzfristigen Gewinne mit, ist aber kein Verkaufsdruck dabei. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wenn das abgearbeitet ist, dass wir hier in dem Bereich, Sie sehen es ja, irgendwo so bei, sagen wir mal, rund 40.000, $42.000 irgendwo da, dass die Leute immer wieder auch zugreifen. Ja, das heißt, das sind kurze Bewegungen, kurz als $5.000, ja, rauf, hin und her, rauf und runter vom Hoch oder sogar $6.000 vom Hoch. Aber dass wir dann immer wieder Käufe sehen, die eben einfach ja, eher darauf spekulieren, dass man dann über die 48, über die 50 läuft und dass wir uns dann irgendwann ziemlich zügig wieder am Allzeithoch wiederfinden könnten. Und ich halte das offen gesagt für gar nicht so unrealistisch. Ja, also von daher bleibe ich hier dabei. Das mag sich ein bisschen hinziehen, aber solange wir jetzt nicht diese Unterstützung bei rund $40.000 unterschreiten, solange wir das nicht tun, solange sehe ich offen gesagt für den Bitcoin eher positivere Signale, weil das alles hier nur eine Stauzone ist, eine Konsolidierung, nicht mehr, aber auch nicht weniger, und die darauf zurückführt, dass die Leute auf der einen Seite Gewinne mitnehmen und im Großen und Ganzen der Markt auf neue Impulse wartet, sich aber beileibe nicht vom Bitcoin trennen will. Das ist das, was wir hier sehen. Und damit heißt es einfach abwarten und gucken, was passiert. Und beim Ethereum sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Sie haben ja noch so ein bisschen mehr Dynamik drin. Ja, sie haben auch noch Aufwärtsbewegung. Und die Idee war ja hier, dass wir zumindest mal über die 2750 rübergehen. Und offen gesagt sind wir auf dem besten Weg dahin. Ja, also ich kann es eigentlich hier direkt nur weiterpacken. Ich setze das mal hier daneben. Ja, und dass in Ethereum nochmal runterkommt, idealerweise halt auch diesen Bereich um rund 2150, 2200, sowas in dem Dreh auch nochmal testet, um von dort aus wieder durchzustarten. Also was wir immer sehen wollen, ich kann es halt immer wieder sagen, wir wollen die Schwünge sehen. Ja, rauf, Korrektur, dort um die 50%, dann weiter, dann Korrektur um die 50%, das ist gesund. Das ist natürlich des Traders Traum. Warum? Weil wir natürlich dann Gewinne mitnehmen können, ne? Wir können dann wieder günstig einsteigen und so weiter und so fort. Ja, das ist das, worauf wir warten. Leider weiß der Markt das nicht, und wenn das weiß, dann hält er sich nicht dran. Und so müssen wir eben schauen, dass wir eben uns aus der Gesamtidee halt was rauslesen können. Dabei unterstütze ich Sie natürlich gerne. Ja, und damit haben wir es auch schon. Ja, soweit Fast and Forex für diese Woche. Ich bin noch ein paar Tage nicht nur in Thailand, ich werde am Wochenende werde ich mal nach Kambodscha fliegen, mir dort eben noch mal ein bisschen was anschauen. Nur übers Wochenende ist eine Stunde Flug, kostet hin und zurück irgendwie knapp $100, kann man mal machen. Und dann bin ich in der kommenden Woche, am Mittwoch fliege ich dann nach Deutschland für 2 Wochen, um dann von dort aus nach Las Vegas weiterzugehen zur Money Show. Ich bin nach wie vor very excited und von daher werde ich Sie dann natürlich auch auf dem Laufenden halten. Also, das soweit von mir. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende, sicheres Händchen bei den Trades, passen Sie auf Risiko auf, und wenn Sie Lust haben, dann sehen wir uns am Montag wieder zur Marktwoche und dann werde ich von Kambodscha berichten. Also, bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.